nach der Einführung gestern Abend und nach dem Vortrag unseres Bruders Dr. Krüger heute Morgen möchte ich nun heute Abend etwas aussagen über die Funktion, die Stellung der jetzigen Schöpfung im Heilsplane Gottes. Wir müssen die Bibel immer wieder heilsgeschichtlich lesen, das wird an dieser Stelle des Öfteren bezeugt, und ich denke, dass wir auch die Bewertung dieser jetzigen Schöpfung unter dem Aspekt der Planung Gottes sehen müssen. Wohin zielt das, was wir jetzt auf dieser Erde erleben, nach dem Abschluss dieses Äons, und was hat Gott überhaupt für herrliche Ziele mit uns vor? Denn, liebe Geschwister, wenn wir die Zielsetzung Gottes nicht kennen, dann können wir den Weg zum Ziel weder recht beschreiben, noch ihn gehen. Ich habe bei mir in der Lehrerausbildung den Referendaren immer wieder etwas über die grundsätzliche pädagogische Zielsetzung sagen müssen und dann die Stellung auch der einzelnen Unterrichtsstunden in diesem gesamterzieherischen Konzept. Und wenn das nicht stimmig ist, dann ist irgendwo etwas in der Erziehung problematisch. Ich möchte deswegen zunächst etwas sagen über die Offenbarungsarten, die heilsgeschichtlich bedingt sind und wo Gott auch diese Schöpfung entsprechend eingeordnet hat. Dann, weil es um eine dreifache, differenzierte Offenbarung geht, möchte ich etwas einschalten über die Dreierstrukturen und Beziehungen, die Gott immer wieder in seinem Wort uns darlegt. Das sind also wunderbare Geheimnisse, die uns da geoffenbart werden. Und dann diese heilsgeschichtlichen Phasen der Entwicklung aufzeigen und schlussendlich noch etwas sagen über die Bedeutung des Kreuzes. Über diese Äonen hinweggreifend und in Verbindung mit der Schöpfung eine wunderbare Perspektive aufzeigen. Zu dem Ersten. Gott hat sich geoffenbart auf verschiedenen Ebenen. Das müssen wir immer wieder beachten, auch wenn wir Menschen in ihrem Lauf, in ihrer Verhaltensweise heute beurteilen wollen und uns auch selber. Die erste untere Ebene der Offenbarung ist die Schöpfungsebene und in Verbindung damit das, was mit unserem Gewissen zusammenhängt. In Römer Kapitel 1 und 2 beschreibt der Apostel Paulus diese Offenbarungsintention. Er sagt, dass jeder Mensch, der diese Schöpfung bewusst wahrnimmt, wenn er nicht voreingenommen ist, in dieser Schöpfung den Schöpfer Gott erkennen muss. Und wir merken heute schon, wie die Abfallsituation auch auf dieser Ebene so weit vorangeschritten ist, dass der Mensch ohne diesen Schöpfer Gott auskommen will. Stichwort Evolutionstheorie. Aber auch eine Theologie diesen personalen Gott gar nicht mehr wahrhaben will. Etwa eine Dorothee Sölle sagt, Gott geschieht im sozialen Vollzug. Wir merken, auf dieser Ebene hat der Mensch Verantwortung, wird dafür zur Rechenschaft gezogen, und das Gewissen entscheidet da. Und nach dieser Erkenntnis wird der Mensch auch gerichtet von Gott beurteilt. Die zweite Ebene der Offenbarung geschah im alten Bunde auf dem Berge Sinai, da Mose das Gesetz empfing, vermittelt durch Engel. Auch da gibt es eine entsprechende Gesetzlichkeit mit den entsprechenden Beurteilungskriterien und der damals glaubende Israelit wurde nach diesem Gesetz beurteilt. Die dritte Offenbarungsebene, die in Jesus Christus geschehen ist und die ständig durch die Geistesenthüllung in Verbindung mit dem Worte Gottes geschieht, die ist uns geschenkt. Das ist die höchste Offenbarungsebene und durch den Glauben haben wir da Zugang zu den höchsten Erkenntnissen in Verbindung mit der Weisheit, die uns geschenkt ist. Von dieser Weisheit spricht Paulus in 1. Korinther Kapitel 1. Jesus Christus ist uns gemacht zu dieser Weisheit. Doppelpunkt, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Diese Weisheit wird vermittelt durch die Botschaft des Kreuzes in den Augen der Menschen, die die Philosophie dieses Kosmos besitzen, Torheit. Und genau die Torheit des Kreuzes ist die Weisheit Gottes. Da wird geschieden, unterschieden, und dieses Kreuz hat Folgen auch für die diesseitige Schöpfung und die zukünftige Schöpfung. Darüber werde ich am Schluss noch etwas sagen. Also eine dreifache Offenbarung. Ich fasse zusammen: auf der Ebene der Schöpfung, das kann jeder wahrnehmen, auf der Ebene des Gesetzes, wo es auch um Moral geht, und schließlich auf der Ebene des Glaubens. Es ist eigenartig, dass Gott diese Dreierstrukturen und Beziehungen in vielfältiger Weise darstellt. Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ich will jetzt nicht über die Trinitätslehre sprechen, sondern nur auf diese drei personalen Bezüge hinweisen. Und wenn wir bei Jesus Christus, dem Sohn Gottes, sind, haben wir auch da wieder drei Aspekte. Er ist der Gottessohn, in besonderer Weise für Israel im Hinblick auf seine Königsherrschaft, ist er der Davidsohn und er ist der Menschensohn, der wahre Mensch, als der er für uns gestorben ist und uns erlöst hat. Er ist zugleich auch König, Priester und Prophet. Im Alten Testament dann vorab geschattet, Allerheiligstes, Heiligtum und Vorhof, wenn wir an die Stiftshütte beziehungsweise nachher an den Tempel denken. Oder nochmal Bezug auf den Schöpfer Jesus Christus, von ihm, durch ihn und zu ihm hin, sind alle Dinge beziehungsweise das All. Alles in dieser wunderbaren dreigliedrigen Gestalt. Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Oder wenn wir an die Heilskörperschaften denken, da ist die Gemeinde, danach wird wieder Israel folgen, das im Alten Bund eine Besonderheit im Auftrage Gottes hatte, und schließlich die Nationen. Oder wenn wir an den Menschen denken, und jetzt sind wir bei der sogenannten Krone der Schöpfung, der, wie wir es heute Morgen gehört haben, aus Geist, Seele und Leib besteht. Und wenn wir die Seele wiederum betrachten, die drei Dimensionen mit Wille, Verstand und Gefühl. Und darum müssen wir den Menschen immer wieder ganzheitlich sehen, nicht differenziert, wie das heute leider unter fachspezifischen Aspekten auch in der Medizin, der Psychologie der Fall ist, nur immer wieder bestimmte Bereiche nur. Dann können wir uns, und das möchte ich auch noch zum Abschluss hier tun, auch auf die Gegenseite einmal konzentrieren. So wie wir von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist wissen, gibt es auch eine satanische Dreiheit. Der Vater der Lüge. Dann der große Widerspieler Jesu Christi und schließlich in Verbindung mit dem Antichristen der falsche Prophet hier auf Erden. Also Satan, der Antichrist und der falsche Prophet. Und das Letzte, wenn wir in die Offenbarung schauen und auch da wieder Entwicklungsphasen sehen, dann haben wir drei verschiedene Arten von Gerichten. Das Siegelgericht oder die Siegelgerichte, die Posaunengerichte und die Zornesschalengerichte, die den Höhepunkt des Zornes Gottes auf dieser Erde darstellen. So viel einfach mal vorab, damit Sie sehen, wie Gott Ordnungen hat in allen Bereichen seiner Schöpfung und wie er das Geistliche auch so strukturiert, dass es hineinragt in unsere Glaubenswelt. Und nun zu der Funktion, die Gott in seinem Heilsplan dieser Schöpfung zugewiesen hat. Wenn es in Genesis 1 heißt, Vers 1, also in 1. Mose 1, Vers 1, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, dann bezieht sich das, wie viele Ausleger es darstellen, auf die Urschöpfung. Da stimmt dieses Creatio ex nihilo, also diese Schöpfung aus dem Nichts heraus. Da wird deutlich, dass Gott der ist, der für diese Schöpfung verantwortlich zeigt. Und wir wissen schon neutestamentlich, dass Jesus Christus das Wort ist, das diese Schöpfung ins Leben hineinrief. Und es ist keine Evolution, sondern Gottes Schöpfung, ganz bewusst. Wenn wir von Kosmos sprechen, dann ist noch nichts ausgesagt über den Ursprung dieser Welt. Aber hier in 1. Mose 1 wird eindeutig bezeugt, es ist Gottes Schöpfung. Da steht im Plural die Himmel und die Erde. Und dann kommt, das ist Ihnen auch bekannt vom Hebräischen her, dieses Tohu Wabohu. Mich hat als Junge schon fasziniert, von Bittex etwas über die Schöpfung zu erfahren. Vielleicht haben Sie da auch schon einmal reingeschaut. Es ist etwas Köstliches, wenn gläubige Wissenschaftler dem glauben, was geschrieben steht. Und hier stand einmal ein Bruder, es ist der Architekt auch dieses Hauses gewesen, der hat gesagt, ich bin so töricht, allem zu glauben, was geschrieben steht. Ich auch. Dieses Tohuwabohu, das zwischen 1. Mose 1, Vers 1 und 2 wohl geschah, Tohu weist immer auf Zerstörung hin. Hat der Fall Satans, ich will jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen, wo die Stellen beschrieben sind, mitbedingt mit ausgelöst. Und wenn dann von Vers 2 an eine Schöpfung beschrieben wird, ist das eine Schöpfung im Sinne der Restitution. Also diese Restitutionstheorie glaube ich auch. Es ist also eine Wiederherstellung dieser alten Schöpfung, die durch Satans Fall in Mitleidenschaft geriet, wo also dieses Tohuwabohu war und Gott etwas Wunderbares Neues schuf. Und dann heißt es ja auch in diesem Schöpfungsbericht, so wurden die Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet. Und auch in Bezug auf den Menschen, die Krone der Schöpfung, da heißt es in Markus Kapitel 10, Vers 6, von Anfang an der Schöpfung hat er sie als Mann und Frau erschaffen, das heißt männlich und weiblich. Um es noch einmal zu sagen, nicht evolutionistisch, wir sind nicht das Ergebnis eines zig Milliarden währenden Prozesses, wo Zufall ein Faktor sein soll, dann die riesenlange Zeit und die Selektion eine Rolle spielen, sodass wir als Produkt nun dabei herauskamen. Geht es denn nun weiter in der Entwicklung? Ich will nur noch mal ein Kuriosum da andeuten, dann müsste ja das schließlich mal passieren, dass hier auf einmal die Kirche in Langensteinbach nach zig Milliarden Jahren ein Düsenflugzeug wäre. Das glaubt ja auch keiner, nicht? Das ist ein Beispiel, was natürlich von den Evolutionisten als Schlechtes hingestellt würde, aber man darf mal solche Kapriolen sich erlauben, um aufzuzeigen, was letztlich dahinter steckt. Und sowohl die Genforscher als auch die Ergebnisse der heutigen Informatik beweisen eindeutig, dass ohne ein klares Programm, sprich die DNS-Moleküle, nicht sich das entwickeln, gestalten kann, was wir nachher als Ergebnis vorfinden. Ich wollte das nur noch mal an ein paar Beispielen andeuten, dass also ernstzunehmende Wissenschaftler diese Ideologie der Evolution inzwischen ja aufgegeben haben. Also wir rechnen mit der wunderbaren Schöpfung Gottes. Gott ist der Schöpfer. Wir haben einen persönlichen Gott. Und das Schöne für die, die da glauben, wenn ich das gleich einbeziehen darf, wir dürfen zu diesem Schöpfer Gott Abba sagen. Lieber Vater. Für die Nicht-Wiedergeborenen ist Gott der Schöpfer, für uns aber ist es sowohl der Schöpfergott als auch der Vater. Und das ist eine wunderbare Stellung, die wir haben dürfen. Leider, das wissen wir durch den Sündenfall, ist auch diese wiederhergestellte Schöpfung noch einmal in den Fall mit hineingezogen worden. Und zwar, wie es im Römerbrief Kapitel 8 heißt, ohne ihr Zutun. Ich lese einmal diese Stelle, Vers 20. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden. Nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Und darum, ich darf das nochmal aufgreifen, was wir heute Morgen bereits hörten, ist also das Konzept des konziliaren Prozesses ohne klare Fundierung von der Schrift her entwickelt worden. Ich darf das nochmal kurz sagen. Es geht übrigens dann bei der Gerechtigkeit ja gar nicht primär um die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die wir durch Jesus Christus am Kreuz erwerben dürfen, sondern es geht primär um soziale Gerechtigkeit. Und bei dem Frieden ist es nicht zuerst der Friede, den wir nach Römer 5, Vers 1 mit Gott bekommen. Es ist auch nicht der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der unsere Herzen und Sinn in Christus Jesus bewahrt. Und es ist auch nicht der Gott des Friedens, der uns durch und durch heiligt nach Geist, Seele und Leib. Nein, es geht primär darum, dass hier der Krieg nicht vorherrscht und dass die Menschen nun endlich friedvoll hier beieinander leben. Utopie. Wir merken das bei den Bemühungen um Friedensverträge, wie es auf dem Balkan aussieht und selbst auch im Nahen Osten, das darf ich hier mit einflechten, wo sich Israel mit der PLO, das heißt die jetzige Regierung mit der PLO arrangiert, aber es wird keinen dauerhaften Frieden geben. Friedensstifter ist Jesus Christus. Und das Dritte, wenn es um Bewahrung der Schöpfung geht, diese Schöpfung, die durch den Sündenfall jetzt unter der Herrschaft des Widersacher Gottes, des Diabolo steht, der als Fürst und Gott dieser Welt bezeichnet wird, der die Sinne der Ungläubigen verblendet hat, da gibt es jetzt unter dessen Regie nicht eine Entwicklung, die uns wirklich im Hinblick auf die Zukunft hoffnungsvoll sein lässt. Nein, wir müssen hier und dürfen die Bibel ernst nehmen, beim Wort nehmen. Ja, welche Stellung hat denn nun diese Schöpfung? Und es ist ja hier auch schon angesprochen, auch im internen Kreis haben wir es nochmal diskutiert. Warum lässt denn Gott nun das zu? Auch noch einmal nach Satans Fall einen Sündenfall, dass dieser Fürst und Gott die Sinne der Ungläubigen verblenden kann. Als Fürst Gottes und Stellvertreter damit, aber er macht sich selbst zum Gott, will er hier herrschen. Und er ist der, der dem Herrn Jesus ja nach Lukas 4 die ganzen Reiche dieser Welt zeigt und damit seine Macht bekundet. Und als Gott dieser Welt ist er religiös orientiert, der große Verführer allerdings. Unter seiner Regie, ich sage es noch einmal, wird diese Welt nicht zum Frieden kommen, nicht zu dieser Gerechtigkeit, wie ihn der konziliare Prozess wünscht. Und damit gibt es auch keine Bewahrung dieser Schöpfung. Denn, liebe Geschwister, lassen Sie mich das mal ganz deutlich auf einen Punkt bringen. Alles Bemühen, die Umweltprobleme zu lösen, so gut sie hier und da in Ansätzen vorhanden sind, scheitern letztlich an dem Problem der Innenweltverschmutzung. Und bei Gott geht es primär von innen nach außen, auch in dieser Entwicklung. Aber wenn er uns hier eine herrliche Schöpfung zeigt, dass man daran den Schöpfer kennenlernen sollte, dann geht er hier anschaulich vor. Und so wie wir als Pädagogen auch in verschiedenen Lernprozessphasen unterschiedlich mit Anschauung arbeiteten, etwa in der Grundschule muss Anschauung da sein, wenn es um den Leselernprozess geht oder um die Entwicklung des Zahlbegriffs, dann ist das da noch in Ordnung. Wenn aber einer in der Hochschule Mathematik studiert, um da dem Zahlbegriff nachzusinnen, und der müsste nun noch mit strukturiertem Material mit Klötzchen arbeiten, dann sagen wir, stimmt etwas nicht. Na und in der Sekundarstufe werden weitere Entwicklungs- und Lernprozesse im Sinne von Abstraktion vollzogen. Und genauso macht Gott das. Er hat früher manchmal und auf mancherlei Weise im Alten Bund geredet. Über Anschauungen, Visionen, gewaltige Zeichen und Wunder. Um den Menschen damals seine Herrlichkeit kundzutun. Aber hat das was gebracht? Der Ruf heute nach Zeichen und Wundern und ähnlichen Symptomen, Verhaltensweisen und all dem, was damit verbunden ist, geht zurück hinter das, was uns in der herrlichen Offenbarung in Christus geschenkt ist. Dennoch müssen wir alles einordnen in dieser Zeit. Ein ehemaliger Klassenkamerad von mir studierte, ich glaube, fast 20 Semester Biologie und Chemie. Und war nachher so fasziniert von bestimmten Strukturen in der Schöpfung, dass er darüber seine Dissertation schreiben wollte. Er hatte nämlich entdeckt, dass etwa die Tannenzapfen oder andere herrliche Gebilde in der Natur nach ganz bestimmten mathematisch-geometrischen Strukturen aufgebaut sind. Und dann habe ich mit ihm oft Glaubensfragen diskutiert, aber da kam er immer wieder an Grenzen. Warum? Weil er leider sich auch in okkulte Bereiche hineinbegab. Und somit ist also die Frage der Gotteserkenntnis nicht primär ein rationaler Akt, sondern eine Frage der Herzensentscheidung. Sagt nicht Paulus, mit dem Herzen wird geglaubt. Da sagte mal mir ein Ausländer, ich habe es hin und wieder weitergegeben, so auf gebrochenem Deutsch. In puncto Glauben ist das die dummste Teil von das ganze Körper. Aber bitte, den Glauben brauchen wir auch hellwach. Uns geht nicht so wie beim Toronto-Segen, ohne dass der Geist dabei ist, dass man vom Heiligen Geist umgeworfen wird und dann im Trance-Zustand ist, um da die höchsten Gottesoffenbarungen zu haben. Nein, Gott geht so vor, dass er uns sein Wort heute klar definiert und dass die, die die höchste Offenbarungsstufe erfahren haben, Christus geoffenbart in uns durch den Heiligen Geist, immer das beurteilen können, was in den unteren Ebenen der Offenbarung vorhanden ist. Wir dürfen uns freuen über die Schöpfung, dürfen aber auch wissen, dass diese Schöpfung, diese Welt mit dem ganzen System vergeht. Darum habt nicht lieb die Welt, das heißt, setzt diese Schöpfung nicht an die erste Stelle, sondern dahin, wo sie hingehört. Und darum sollen wir lernen, mit dieser Schöpfung so umzugehen, wie Gott es möchte, und es ist primär unser Übungsfeld. Sicher müssen wir oft auf Anschauung zurückgreifen. Wie auch ein Universitätsprofessor manchmal noch zum Duden greifen muss. Aber wenn er dauernd nur noch das ABC studieren müsste, dann wäre das schlimm. Und darum sollen wir nicht bei dem stehen bleiben, was der unteren Ordnung angehört, sondern sollen gottgemäß in dieser Welt würdig wandeln als Berufene. Und ich muss dann in diesem Zusammenhang etwas sagen, wie Gott nun vorhat, diese Schöpfung nicht nur wieder in den paradiesischen Zustand zurückzubringen, sondern weit darüber hinaus zu heben. Wie er das tut und mit welcher Methode, mit welchen Mitteln und wen er dazu benutzt. Es bewegt mich immer und beugt mich, wenn Paulus schreibt, gerade auch im Zusammenhang mit dem heute Morgen schon behandelten Text von der Weisheit, in 1. Korinther 2, was nichts ist vor der Welt, sündige, arme Menschen, hat Gott erwählt. Einmal, wozu? Dass sie seinem Ebenbild gleich sein sollen und dass sie nach 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 12 mit Gesetz sind zu herrschen und zu regieren. Einmal die ganze Schöpfung wieder mit zurechtbringen zu helfen. Wir haben das bei uns einmal in der Bibelstunde behandelt, Römer Kapitel 8. Ich lese die Verse vor, Vers 19, 20 und 21, und da kamen etliche doch in Staunen. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet, worauf? Auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Also nicht der Unmündigen, die noch unter Gesetz stehen, sondern der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist, den Vers habe ich schon zitiert, der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Also wird hier auch etwas deutlich, dass Gott mit beteiligt war. Warum er das so gemacht hat, das kann ich Ihnen nicht begründen, da schweigt selbst Paulus, er kann nur anbeten. Welch eine Tiefe des Reichtums Gottes, wenn er allerdings auch im Hinblick auf Israel diese Führung, diese schmerzvolle, leidvolle Erfahrung des Lebensweges Israels beschreibt. Denn wir sind nicht sein Ratgeber gewesen. Aber das dürfen wir wissen, wenn Gott zum Zerbruch führt, hat er immer etwas Besseres im Sinn. Und wenn diese Schöpfung hier ins Gericht hineinkommt und einmal sogar mit Feuergericht, wie wir jetzt noch hören, endet, dann geht aus diesem Feuerprozess etwas Wunderbares, Herrliches hervor. Und es gibt kein Heil, keine Erneuerung ohne Gericht. Und Gericht heißt hier nicht zerschmettern, auf ewig auslöschen, sondern Gericht heißt im Sinne Gottes immer Zurechtbringung. Vers 21, dass selbst die Schöpfung von der Herrschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Diese geknechtete Schöpfung wird frei. Und so sehen wir uns einerseits an dem Positiven freuen, müssen wir immer wieder miterleben, dass leider auch Leid und Tod diese Schöpfung mitprägt. Und so hat Gott die Gemeinde zu einer wunderbaren Aufgabe gesetzt. Denn wir sind Glieder des Leibes und das Haupt, Christus unser Haupt, kann nichts tun ohne die Glieder. Wenn dieser Leib vervollständigt ist nach Epheser Kapitel 4 und er wächst jetzt heran zum Vollwuchs des Mannes, er kommt wird diese Gemeinde dem Vater dargestellt, auch nach einem Gerichtsprozess noch ohne Flecken und Runzeln. Sehen Sie, was ist denn da nun eine irdische Kosmetik? Nichts dagegen. Wenn Gott einmal vom Wesen her die Gemeinde total erneuert, ohne Flecken und Runzeln, freuen Sie sich darauf. Darum sollten wir hier auch beachten, was wir auf dem Grund, der gelegt ist, aufbauen. Etwas von dieser Schöpfung Holz voll stoppeln. Das gleicht Holz, ist Typus für den Menschen, ist Menschliches. Heu spricht für Kurzlebigkeit und Vergänglichkeit und Stoppel meint Fruchtleere. Dann werden wir gerettet wie ein Brand aus dem Feuer. Wenn wir aber Gold, Silber, Edelsteine, etwas, was wir nicht produzieren können, darstellen, das ist auch symbolhaft, dann dürfen wir damit rechnen, dass wir ihm verherrlicht dargestellt werden. Bitte, die Errettung geschieht rein aus Gnaden, der Grund ist gelegt. Aber was wir damit machen, ist unsere Aufgabe. Gold steht für Glauben und Treue. Silber für Reinheit und Diamanten, Edelsteine für Herrlichkeit. Das kann nur durch den Geist Gottes in uns gewirkt werden. Darum haben wir hier ein Übungsfeld. Wo wird denn Gold, Silber gewonnen? Wie entsteht das? Edelsteine immer unter Druck und Hitze und in Langzeitprozessen. Nicht im Hauruck-Verfahren. Das sollen wir lernen. Darum, darüber werde ich am Sonntag etwas sagen, haben wir hier Spannungsfelder, Leben oft in schmerzvollen Prozessen. Aber zu dem Zweck und Ziel, wenn wir uns diesem Erziehungsprozess des Vaters stellen, werden wir zur Sohnschafts herangebildet und in dieser Stellung zu Söhnen dargestellt. Denn nur Söhne können erben. Wir sind Miterben. Ich habe es wohl hier schon mal erzählt, gerade an dieser Stelle fällt mir das ein. Die Schwester Bertha Isselmann, mit ihr hatte ich vor ein paar Jahren hier noch einmal eine Seniorenkonferenz aus dem Siegerland. Eine Evangelistin besonderer Prägung, die fuhr im Zug und sagt den Mitreisenden, gehört alles mein Vater. Zeigt nach draußen. Ein zweites Mal, gehört alles meinem Vater. Ein drittes Mal, gehört alles meinem Vater. Und da wurden die Mitreisenden hellig. Was mag denn das für eine Baronesse von sowieso sein? Wie heißen Sie denn, fragten die jetzt. Waren Sie gespannt, was für ein hochklingender Name herauskommt? Und dann aber nur ein bürgerlicher. Und dann hat sie das gehört. Alles meinem Vater im Himmel. Und dann hat sie evangelisiert. Benutzt diese Schöpfungsstellung, um die Herrlichkeit Gottes des Vaters, um den Retterheiland zu präsentieren. Da sollten wir uns auch immer wieder etwas einfallen lassen, um originell wirken zu können. Wir können nie kopieren. Diese Schwester Bertha kann keiner kopieren. Ich habe sie nämlich schon als junger Lehrer in Lehrerfreizeiten kennengelernt und da hat sie uns immer fasziniert durch solche interessanten Berichte. Jeder soll ein Original bleiben, ist ein Glied am Leibe Jesu Christi, wird zubereitet unter diesen Schöpfungsbedingungen, aber neu gezeugt soll jetzt der innere Mensch von Tag zu Tag erneuert werden. Das müssen wir erkennen. Wir haben Behinderte unter uns, wir haben Menschen hier unter uns, die körperlich nicht mehr so fit sind, ihnen zum Trost gesagt, wenn der äußere Mensch, sagt Paulus, auch abnimmt, ja vergeht, soll der innere von Tag zu Tag erneuert werden. Wer diese Devise nicht hat, der wird am Ende des Lebens schwermütig. Altern ist ein Prozess, der gelernt werden muss, der aber aufgrund der Basis der Kenntnis des Heiles Gottes doch wunderbar gemeistert sein darf. Ich bin nun auch inzwischen schon 70. So hat mir der Herr die Gnade geschenkt, dass ich heute auch nochmal auf ein 3-Meter-Sprungbrett gehen kann und noch ein Salto mache, ja, weil ich mal Sport als Fach hatte. Übrigens auch eine Dreierstruktur. Sport war für den Leib. Religion hatte ich auch als ein Fach, das war mein Wahlfach. Für den Geist. Und Mathematik, sage ich, für die Seele. Denn der Verstand gehört zur Seele. Ja. Sicher sind da die Grenzen etwas schwanken. Aber ich wollte damit nur sagen, das geht nun auch nicht mehr so und mich zwickt's und zwackt's hier auch schon. Aber zu wissen, dass der innere Mensch erneuert wird und sehen Sie, wenn der Geist Gottes, wenn Christus in mir lebt, dann soll sogar der sterbliche Leib, nicht der Gestorbene steht da, ja, von der Auferstehungskraft Jesu Christi profitieren. Ich sage es jetzt mit meinen Worten. Darum bittet Paulus auch in Epheser 1. Das ist dieser Spannungsprozess. Und wir müssen hier mit der Schöpfung durchleiden, weil wir das angelthaft haben. Denn dann heißt es weiter im Vers 22, wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammenseufzt und zusammen in Geburtswehen liegt. Und davon spüren wir etwas. Und die Menschen werden diese Geburtswehen nicht aufhalten und verändern können, weder durch eine neue Smog-Verordnung noch durch Forschen im naturwissenschaftlichen Bereich, wie das Ozonproblem gelöst wird. All diese Dinge, ich bin dankbar, dass es das geschieht, dass wir hier manche Hilfen bekommen, sind aber auch nur zeitlich begrenzte Hilfen. Entscheidenderes wartet auf uns. Neuer Himmel, neue Erde. Und sehen Sie, wir haben angelthaft diesen Geist, sind bereits eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Nach 2. Korinther 5, Vers 17. Wissen Sie das alle? Das ist etwas Wunderbares zu wissen. Ich bin bereits eine neue Schöpfung. Das haben wir aber nur angelthaft, als Unterpfand. Aber Gott hält sein Wort Und wenn wir Kinder Gottes, ja Söhne Gottes sind, dann wird als nächstes dies auf uns zukommen, dass die Gemeinde, der Leib des Christus, entrückt wird, ihm entgegengerückt wird. Die Entschlafenen in Christus, nach 1. Thessalonicher 4, werden zuerst dann dem Herrn entgegengerückt, und wenn wir das erleben sollten während unserer Lebzeiten, werden wir nicht entkleidet, sondern überkleidet. Das möchten wir alle. Das wünschen wir uns alle, hat mal ein Kind gesagt. Vati, ich möchte gern ungesterbt in den Himmel kommen. Sie auch? Ich auch. Einerseits ist das ein wohlfeiles Verlangen, aber ohne Tod gibt's kein Leben. Ohne Kreuz keine Auferstehungskraft. Darum stehen wir in dieser Schöpfung und leiden mit wie alle anderen. An vielen, vielen Stellen wird das deutlich. Wir sind ihm nicht entnommen. Im Krieg haben wir genauso gelitten wie andere auch. Es gab manchmal wunderbare Führungen. Krankheiten, manche anderen Unbillen treffen uns genauso. Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen. Und wir haben eine andere Kraft, eine neue Lebensperspektive. Und ich sage es nochmal, all das, diese Erfahrungen, wie wir Probleme lösen, wie wir leben, wie wir die Ziele anschauen, welche Erwartung wir haben, das unterscheidet uns von der nur Schöpfung, auch von den Menschen, die nur von der Diesseitigkeit sind. Das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Wir sind die Erstlinge. Und wenn wir an die Menschen denken, wenn es Erstlinge gibt, gibt es auch Zweitlinge. Haben Sie auch noch für andere Hoffnung? Oder drehen Sie sich nur so um die eigene fromme Achse, dass Sie sagen, die Hauptsache, ich komme im Himmel, ich habe geglaubt, ich habe mich bekehrt, und wer das nicht tut, der landet auf ewig in der Hölle. Steht überhaupt nicht in der Bibel. Dann kommt nämlich nach Römer 11 die nächste Heilskörperschaft, die schon einmal eine Berufungsfunktion hatte, wieder dran. Israel. Eine Erstlingsschar aus Israel. Die 144.000 in der Offenbarung, genau werden da die Stämme aufgeführt, sind nicht die Zeugen Jehovas. Fragen Sie mal einen, zu welchem Stamm er gehört. Die haben nur eine diesseitige, irdische Hoffnung. Das ist eine Verfälschung des Evangeliums. Unsere Berufung nach Epheser 1 ist überhimmlisch. In Christus. Die haben Zeugen Jehovas nicht. Bitte, ich will sie nicht diffamieren. Ich will nur aufzeigen, wie Satan viele Wahrheiten benutzt und sie mit Lüge vermengt. Israel ist diese Heilskörperschaft, eine Erstlingsschar. Und durch die Gerichte, die dann, wenn die Gemeinde entrückt ist, die da kommen, wird Israel zubereitet. Ich war ja gerade vor ein paar Wochen in Israel. Wie wünschte ich diesem Volk, das zwischen Hoffen und Bangen dahin lebt. Und gerade bevor wir da waren, gab es auch so einen Anschlag wie jetzt wieder, nicht, wo ein Selbstmörder sich in einen Bus hineinsetzt und den in die Luft sprengt. Fanatische Moslems, die dem Volke Israel nicht das Land gönnen. Wenn es ums Erbe geht, haben Sie das gemerkt, gibt es immer Streitigkeiten. Und da unten geht es ums Erbe. Das ist das eigentliche Problem. Erbt der Isaak oder der Ismael? Und wir wissen, wer erbt. Das sind die dramatischen Entwicklungen am Ende dieses Zeitalters, und dann werden die Völker gerichtet. Ich habe vorhin von Siegelgerichten, Posaunengerichten und auch von Zornesschalengerichten gesprochen. Und wer nicht jetzt Jesus als Retter und Erlöser ergreift, wer kein neues Leben hat, steht unter dem Zorn Gottes. Und wer dann lebt, wird leider diesen Zorn Gottes erfahren. Aber es ist nicht ein Zorn, wie ihn die Menschen emotional herauspulvern. Es ist das Gericht Gottes mit dem Ziel der Zurechtbringung. Und wenn Israel nochmal bedrängt wird von den Feinden ringsum, ist alles noch diesseitige Schöpfung. Und sie in großer Not schon wieder dezimiert nach ihrem Messias Ausschau halten, das tun viele, dann werden sie ihn erkennen, in den sie gestochen haben. Dann ist die Überraschung perfekt. Es ist ja der Gehängte, der Nazarener, der bei den Orthodoxen nach wie vor der Verfluchte ist. dramatische Ereignisse. Und die Zurechtbringung Israels und das Gericht an den Völkern wird schauriger sein als das, was mit Holocaust und Nazi-Herrschaft und dem letzten Kriegsgeschehen verbunden ist. Ich muss Ihnen das sagen, ich bin kein Schwärmer, ich bin auch kein Pessimist. Das steht in der Bibel. Darum, liebe Geschwister, hat diese Schöpfung jetzt nicht die Hoffnung, die die Menschen ihr geben wollen. Weil, wie gesagt, das Innenweltproblem nicht gelöst ist. Erst wenn der Friedefürst zu Israel kommt und wir mit ihm verherrlicht werden, nach Kolosser 3, Vers 4, wenn er geoffenbart wird, werden wir mitgeoffenbart werden, wenn wir sein sind, seine Erscheinung lieb haben. Dann kann Gott endlich ein Friedensreich aufrichten, weil der Friedefürst von Jerusalem aus seine Herrschaft präsentiert. Das gehört dann zu einer Übergangszeit. Jenes Friedensreich wird beschrieben ja schon von den alttestamentlichen Propheten, in Sonderheit Jesaja, wenn er da die veränderte Natur beschreibt. Eine veränderte Sonne bringt veränderte klimatische Verhältnisse. Satan gebunden, dann werden selbst die Tiere zu Vegetariern werden. Wenn der Löwe Stroh frisst und das Kind bei einer giftigen Otter liegen und spielen darf. Das übrigens haben die Zeugen Jehovas zu ihrem Programm entwickelt. Wenn Sie deren Bibeln schön bebildert sehen, dann finden Sie all diese Träume, das wird mal kommen, aber nicht primär durch die Zeugen Jehovas. Gott ist sicher gerecht und weiß jeden einzuordnen. Aber wir haben eine andere Hoffnung. Und erst in Verbindung mit der Zurechtbringung Israels können dann die Völker gesegnet werden. Ich muss jetzt flott machen bei der Beschreibung dieses Prozesses, damit ich diesen Abschluss auch dieses Zeitalters bringe. Dann übrigens erst, so wie es die meisten Bibelausleger sehen, wird die Welt zugrunde gehen. Was Petrus beschreibt, nicht wahr, dass diese Elemente, die wir ja im Chemieunterricht kennengelernt haben, dass die dann zergehen durch atomare Spaltung. In einem Zusammenhang steht übrigens mit der Wiederkunft Jesu für die Gemeinde en atomo. Luther hat übersetzt in einem kurzen Augenblick, wird das Ereignis der Entrückung geschehen und wird vieles geschehen, auch nachher, wenn dann diese Welt ins Gericht kommt. Warum denn noch einmal? Weil auch selbst bei der herrlichsten äußeren Darstellung in einer veränderten Schöpfung, in einem äußeren Friedensreich, wo Satan nicht mehr herrscht, mit verherrlichten Bedingungen, dennoch das Herz des Menschen nicht verändert ist. Wenn Satan wieder losgelassen wird, steht in der Offenbarung, am Ende der 1000 Jahre, muss er die Menschheit noch einmal prüfen, versuchen, dann ist das erschütternde Ergebnis, dass der größte Teil der Menschen wieder in die Rebellion gegen diesen Gott, der ihnen den herrlichen Frieden beschert hat, angehen. Gott lässt immer ausreifen, auch das Böse. Und damit wird die Theorie der Utopisten in der Politik, in der Pädagogik und wo immer widerlegt, nämlich: Verändere die Verhältnisse und dann verändert sich der Mensch. Was habe ich gegen diesen Nonsens auch in der Pädagogik ankämpfen müssen? Sicher bin ich für veränderte soziale Verhältnisse. Es spielt eine Rolle. Aber der Mensch wird primär nicht verändert durch äußere Faktoren, sondern es muss von innen geschehen. Es beweist doch gerade diese Katastrophe am Ende des nächsten Haushalts, der nächsten Haushaltung. Dann wird Satan total gerichtet. Dann gibt es einen neuen Himmel, eine neue Erde. Dann wird sich das, was angelthaft schon im Tausendjahrreich geschah, endgültig erfüllen. Neuer Himmel, neue Erde, das neue Jerusalem auf der neuen Erde wird ja beschrieben, in den wunderbarsten Farben geschildert. Da fehlen dem Seher Johannes die Worte. Und die Gemeinde, die über diese neue Erde hinausgehende Aufgabe hat, sie wird mit dem Christus etwas tun, haben Sie ja schon mal gelesen, in 1. Korinther 6. Wisset ihr nicht, dass ihr die Welt, ja die Engel richten werdet? Also ich wagte nicht, das für mich im Sinn einer Zukunftsaufgabe wahrzunehmen. Engel richten, zurechtbringen, in die richtige Position bringen. Den ganzen Kosmos, die Schöpfung, wie wir es gehört haben, zurechtbringen. Wunderbare Dinge. Bis Gott sein wird, nach 1. Korinther 15, 28, alles in allem und in allen. Das ist die herrliche Zielsetzung. Aber bis dahin vergeht sicher noch manches Jahr, noch mancher Zeitabschnitt, brauchen wir noch Geduld. Aber wichtig ist, dass wir vom Ziele her schon leben. Da sagt Paulus in Philipper 3, Vers 20, unser Politeuma steht im Griechen, das heißt unser Bürgertum, Luther hat übersetzt Wandel. Ja, unsere Politik, all das soll dort droben sein. Von dort erwarten wir den wiederkommenden Herrn. Und dieser Herr ist der Garant des Sieges. Und ich schließe mit einigen Hinweisen noch, was die Bedeutung des Kreuzes anlangt. Das Kreuz musste sein, weil dort am Kreuz alle Fragen beantwortet wurden, woher sie auch gestellt werden. Da geht es um Satans Fall, den Sündenfall, um Satans Herrschaft und Macht, das Reich der Finsternis, um Sünde, Tod und Verderben. Es geht um die Wiederherstellung letztlich am Kreuz auf Golgatha der göttlichen Macht und Herrlichkeit in dem gesamten Kosmos, ja im gesamten Universum. Es geht um Erlösung, Heil und Gerechtigkeit. Und da am Kreuz hat Jesus nach Kolosser 2, Vers 14 die Handschrift, die gegen uns war, ausgetilgt, aus den Prozessakten entfernt, ans Kreuz geheftet. Da ist der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan. Und von daher dürfen wir unsere Freilösung haben. Und es sind die Fürstentümer und Gewalten völlig entwaffnet, Vers 15, öffentlich zur Schau gestellt und er hat einen Triumph aus ihnen gemacht. Jetzt ist juristisch schon diese ganze Schöpfung so wunderbar herrlich durch das Kreuz von Golgatha dargestellt, verherrlicht. Und das können wir mit Glaubensaugen schon sehen, dass wir vom Ziel her leben dürfen. Und wir sind nach Kolosser 2, Vers 10 jetzt schon zur Fülle gebracht. Haben diese herrliche Zielsetzung. Aber wir sollen, und damit schließe ich, nach Philipper 2, 5 bis 11. Nun gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Diese Gesinnung, Veränderung des Denksinns, nous im Griechischen, ist das Entscheidende. Im Innersten fängt es an, damit wir in der äußeren Verhaltensweise ihn verherrlichen können, wandeln dürfen, gemäß der Berufung, Epheser 4, Vers 1. Wandelt würdig der Berufung. Und jetzt schon schauen die unsichtbaren Mächte, Fürstentümer zu, wie sich die Gemeinde hier in dieser Schöpfung verhält. Und das ist das Spannungsfeld, auf das ich am Sonntag noch eingehen werde. Das Kreuz aber hat schon geschieden. Und vor Grundlegung der Welt ist ja das Lamm Gottes schon geschlachtet worden. Stand das Kreuz als Mittelpunkt im ganzen Universum. Da wurde der Sieg Gottes schon, bevor Satans Fall war und der Sündenfall, proklamiert. Gott lässt sich seine Ziele nicht verdunkeln, auch durch Menschen nicht. Gott ist und bleibt der Sieger. Alle Zeit sind wir in seinem Triumph. Und wenn wir glauben, was Johannes sagt, der Glaube ist der Sieg, der diese Welt schon überwunden hat, werden wir mitverherrlicht. Und dann dürfen wir damit rechnen, dass Gott auch mit seiner Schöpfung zu seinem Ziel kommt. Ich muss sagen, das beglückt mich immer wieder und bestimmt auch hier mein Leben. Immer wieder neu. Bei allen Fehlern und Schwächen, die wir haben, die ich habe, darf ich wissen, Jesus Christus hat in mir, in uns angefangen, das gute Werk schon bis hin zum Ziel. Und der in uns angefangen hat, das gute Werk, er wird es auch vollenden. Ja, da dürfen wir recht dankbar sein. Und dürfen den Namen Jesu preisen. Ich denke, das brauchen wir, wenn wir die Schöpfung recht beurteilen wollen, auch diese Zielperspektiven. Darf ich bitten, dass noch zwei Brüder unter uns im Gebet uns leiten.
Ja, lieber Vater, wir dürfen innerlich bewegt dich anbeten, ob deines uns zwar nicht verständlichen, aber doch wunderbaren Heilsweges mit einem herrlichen Ziel. Herr, wir wollen aber auch der seufzenden Schöpfung gedenken, der Menschen, die Not und Elend etwa auf dem Balkan leben oder die in Hungersnöten stehen. Ach, Herr, es ist meine Bitte, komm du bald, Herr Jesu. Amen. Wir wollen noch